Der musste noch raus. Wir haben es 8:08. Sie hören den Sportkalender bei Radio Tonkuhle und wir kommen zu unserem angekündigten Studiogast. Bei mir hier am Mikrofon steht unser Tonkuhle-Kollege Lennart Wicke und er ist gleichzeitig Fußballschiedsrichter im Amateurbereich. Morgen, Lennart, grüß dich.
Schönen guten Morgen.
Die Zuhörer kennen deine Stimme, die Zuschauer kennen eher den Klang deines Pfiffs auf dem Fußballplatz, denn du bist Schiri, man sagt auch im Amateurbereich, das heißt, du spielst die unteren, du pfeifst die unteren Klassen hier im NFV-Kreis Hildesheim, gehörst allerdings oder hast auch bereits in den höheren Klassen gepfiffen. Welche Spielklassen sind es denn im Moment gerade, die du gerade als Spielleiter zu verantworten hast?
Also aktuell bin ich unterwegs in der Bezirksliga, pfeife im Kreis dann die Kreisliga, man pfeift immer auch die Ligen drunter, ohne das despektierlich zu meinen, aber da ist man dann natürlich auch im Einsatz, aber in der höchsten Klasse ist im Moment in der Bezirksliga.
Da gibt es dann Abstufungen, dass man sagt, also wenn man da einsortiert ist, dann kann man maximal Spielklasse Bezirksliga pfeifen. Das ist direkt so vorgegeben
vom Kreis. Genau, richtig. Man hat da wie ja die Mannschaften auch seine Ligen, in denen man einsortiert ist. Und auch die können sich ändern natürlich, wie bei Mannschaften auch. Aber man hat seine höchste Spielklasse, was aber eben nicht heißt, dass man nicht auch darunter zum Einsatz kommt.
Sind die Rollen exakt vorgegeben hier? Also ich weiß nicht, bis ab welcher Spielklasse man überhaupt Assistenten an der Seitlinie hat. Das ist ja auch nicht immer in jeder Spielklasse so. Aber deine Rolle ist die des ersten Offiziellen oder könntest du auch in höheren Klassen auch als Linienrichter eingesetzt werden?
Das könnte ich. Das passiert auch zum Teil. Allerdings ist es in dem Bereich jetzt so, dass wir Bezirksleute vom Kreis als Assistenten angesetzt werden müssten und dadurch haben wir halt die Hierarchieebene. Der Bezirk würde uns dann rausziehen, wenn er uns braucht, aber rein theoretisch kann ich in jeder Liga unterhalb der Bezirksliga bzw. bis zur Landesliga als Assistent eingesetzt werden.
Ab welcher Spielklasse gibt es überhaupt Linienrichter? Ab wann hast du Leute mit Fahne an der Seite?
Also die Theorie ist, dass hier im Kreis die erste Kreisklasse mit Assistenten besetzt wird. Das ist in diesem Jahr nicht möglich und da sind wir bei einem der Probleme der Schiedsrichterei. Uns fehlt der Nachwuchs, dementsprechend ein garantiertes Gespann hat man ab der Kreisliga.
Also es kann theoretisch auch wechseln, je nachdem, wie die Verfügbarkeit von Personal da ist. Es kann mal ein Kreisligaspiel mit und auch mal eins ohne geben.
Nein, ein Kreisligaspiel im Moment nicht.
Okay.
Wir haben genau dieses Problem in der ersten Kreisklasse gehabt und dass da zum Teil Gespanne hingeschickt wurden, zum Teil eben nicht. Und dementsprechend haben wir dann als Ausschuss gesagt, das geht so nicht. Das ist eine Ungleichbehandlung von Mannschaften, dass rein zufällig mal Assistenten dabei sind, mal nicht. Ist ein Unterschied, was Abseitssituationen angeht. Was das angeht, haben wir gesagt, dann bleibt uns nur die Gleichberechtigung zu sagen, dann gibt es in dieser Liga, so traurig das ist, keine Assistenten.
Es wäre ja auch eine Ungleichbehandlung der jeweiligen Partien, wenn es einmal so wäre und einmal so. Das wäre eine Wettbewerbsverzerrung mit Sicherheit.
Ganz genau.
Du bist gebürtiger Hamburger. Du hast, bevor du hierher gekommen bist, in der Oberliga Hamburg gepfiffen und auch, soweit ich weiß, auch in der Oberliga Niedersachsen auch Spiele hier zu verantworten gehabt. Ist das richtig?
Genau, richtig. Ich habe dann eine Saison in Niedersachsen gepfiffen, hatte vorher mal ein Austauschspiel als Hamburger Schiedsrichter. Das kommt durchaus auch vor, dass da die Ligen untereinander in der Oberliga mal austauschen. Und dementsprechend hatte ich ein Spiel in der Niedersachsenliga oder in der Oberliga Niedersachsen, bevor ich hier angekommen bin und habe dann hier ein Jahr in der Oberliga gepfiffen.
Fehlt dir die höhere Qualität auch vielleicht als Schiri? Ist das ein Unterschied, wenn du dann jetzt hier weiter unten pfeifst?
Das ist ein Unterschied, gar keine Frage. Das ist ein Unterschied im Bereich der Geschwindigkeit, im Bereich des Spielverständnisses. Es ist kein anderer Sport. Es ist Fußball, aber es ist eine ganz andere Auffassung, die die höheren Ligen haben. Das fehlt schon manchmal, klar, aber es hat dann auch den Vorteil, jetzt hier im unteren Bereich zu sein, dass man eben nicht mehr die weiten Strecken hat, nicht mehr bis Rothenburg fährt, nicht mehr ins Emsland an einem Tag hin und zurück. Das ist Zeit, das ist Aufwand und dass der fehlt, das ist manchmal natürlich schon so, aber in der Regel bin ich so zufrieden, wie es ist.
Du hast ja auch noch einen Job nebenher. Wie ja übrigens die meisten oder alle Schiris eigentlich auch in Deutschland. Aber dazu kommen wir gleich noch später. Muss man sich eigentlich hocharbeiten, wenn man anfängt als Schiri, dass man ganz unten zuerst pfeift und dann sich Stück für höhere Klassen auch in den Amateurbereichen qualifiziert? Oder kann man gleich von Anfang an, so ab jetzt geht's bis zur Bezirksliga?
Nein, natürlich nicht. Man muss erstmal ja unten anfangen. Das ist dann natürlich wie bei Vereinen, die neu gegründet werden, auch. Man muss sich hocharbeiten. Das geht bei dem einen schneller, das geht bei dem anderen, dauert es ein bisschen länger. Der eine oder andere will das auch gar nicht. Der ist in den untersten Ligen sehr froh, da zu sein und das reicht ihm. Aber für die, die hoch wollen, ist es dann ein langer Weg.
Also Aufstiege und Abstiege gibt es genauso wie für die Teams, auch für die Schiris.
Genau, richtig. Und da, ja, der Fahrstuhl geht nicht nur in eine Richtung. Das ist am Anfang so, dass es doch recht schnell in den Bezirk gehen kann. Und dann im Bezirk wird es dann ein bisschen langsamer. Und je weiter man nach oben kommt, desto enger wird das Nadelöhr. Wir haben 23 Schiedsrichter in der ersten Bundesliga, dass das nach oben hin immer enger wird, ist selbsterklärend.
Ist selbsterklärend, ja. Wir haben noch jede Menge mehr Fragen hier an Lennart und wir spielen auch kurz noch ein bisschen Musik von Green Day, Let Yourself Go. Wir haben es 11 Uhr und 14 im Sportkalender auf Radio Tonkohle. Green Day, Let Yourself Go im Sportkalender bei Radio Tonkohle. 11.17 Uhr haben wir es gleich. Bei mir nach wie vor zu Gast am Mikrofon Lennart Wicke, Fußballschiedsrichter im Amateurbereich des NFV Kreis Hildesheim. Lennart, wir haben uns darüber unterhalten, wo du überall pfeifst und auch ein bisschen schon angeschnitten, wie man eigentlich denn zum Schiri-Wesen kommt. Wie bist du denn Schiri geworden? Wie hat es denn angefangen bei dir?
Angefangen hat 2001, so erschütternd das ist, solange das schon her ist, aber hilft ja nichts. Damals gleich mit 14, jünger kann man nicht sein, wenn man einen Schiri-Schein macht. Ich wollte damals umsonst ins Stadion. Das war eigentlich das Hauptargument, warum ich es gemacht habe. Dann war es natürlich ein nettes Taschengeld nebenbei und irgendwann habe ich gemerkt, naja, Fußball spielen, das ja geht, aber nicht so gut und schon gar nicht in den Klassen, in denen ich pfeifen kann. Und irgendwann kommt der Moment, an dem man sich entscheiden muss und da war die Entscheidung dann eigentlich schon gefallen.
Kenne ich. Man muss irgendwann seine absolute Talentlosigkeit einsehen.
Genau, richtig.
Den Werdegang kenne ich irgendwoher. Und dann guckt man lieber zu und du pfeifst halt. Ist konsequent. Welche Ausbildung bekommt man eigentlich am Anfang? Ich nehme an, dass man da vom DFB oder vom NFV, also vom Niedersächsischen Fußballverband, erstmal gecoacht und ausgebildet wird. Wie läuft das?
Also es läuft so, dass man einen Anwärterlehrgang durchläuft, indem man mehr oder weniger die Regeln, ja, nicht eingeprügelt bekommt, aber erklärt bekommt. Da gibt es mittlerweile Präsentationen, die vom DFB vorgegeben werden, nicht, aber die entwickelt werden vom DFB, die man benutzen kann. Die Ausbildung selber übernimmt dann aber der Kreis. Man muss dann eine Regelarbeit schreiben, um zu beweisen, dass so die Basiskenntnisse da sind. Das sind keine besonders schweren Fragen, aber die muss man dann schon bestehen auch. Und
also ein bisschen
man
wie die Führerschein, wie die theoretische, genau, Führerscheinprüfung.
Richtig, genau. Sowas. Also wo wirklich dann rudimentäres Wissen abgefragt wird. Wenn das vorhanden ist, hat man seinen Schein und kann munter lospfeifen.
Welche Bedingungen muss man erfüllen? Du hast gerade das Alter schon gesagt, 14 ist das Mindestalter. Es gibt mit Sicherheit, kennen wir von den Bundesliga-Schiris, auch ein Höchstalter. Das liegt im Moment bei, weißt du
es? Es gibt, um den Schein zu machen, kein Höchstalter, nein.
Also man kann theoretisch den Schein auch mit jeder Altersklasse machen. Ob man dann eingesetzt wird, ist eine andere Sache.
Es ist dann natürlich nachher eine Frage des Aufstiegs. Also wenn ich mit 45 meinen Schein mache, dann werde ich keine Bundesliga-Karriere mehr hinlegen. Das ist auch klar, das dauert einfach zu lange, mal abgesehen davon, dass in der Bundesliga dann, da gibt es nämlich ein Höchstalter von 47 Jahren.
Genau, das ist ja das Übliche, was immer genannt wird bei den prominenten Schiris.
Genau, aber man kann den Schein auch deutlich älter noch machen.
Wie hältst du dich persönlich fit? Gibt es da irgendwie ein sportliches Pensum, was du selber dir auferlegst? Und vielleicht gleich die Anschlussfrage, wird das kontrolliert vom NFV oder vom DFB?
Also fangen wir mal an mit der Frage, wie man sich selber fit hält. Das ist reine Eigenverantwortlichkeit. Man muss selber sich fit halten, wie auch immer man das dann macht. Das kann man übers Laufen gehen, das kann man über Gruppenbildung mit anderen Schiedsrichtern machen, das kann man im Fitnessstudio machen. Es gibt durchaus dann zu Leistungsprüfungen, zu denen komme ich gleich, natürlich dann vermehrtes Training auch untereinander und die Kontrolle erfolgt dann über eine, ja, Leistungsprüfung, in der ich dann meine konditionelle Fertigkeit und auch meine Regelkenntnis beweisen muss. Das muss ich jedes Jahr wieder. Das muss ich, sofern es dann weiter hochgeht, auch engmaschiger machen. Dann reicht es eben nicht mehr im Jahr, dann muss es im Prinzip permanent abrufbar sein.
Also du musst dann sozusagen persönlich dafür sorgen, dass du fit bist und musst einmal pro Jahr das dann belegen in einem Lehrgang oder etwas in der Art,
genau,
der Prüfung.
Genau, richtig. Da gibt es eine festgelegte Leistungsprüfung, die sich auch immer mal wieder ändert. Wäre ja langweilig, wenn es immer gleich bleibt. Es wird immer besser, besser, besser natürlich. Es wird immer nur verbessert, nie verschlimmbessert, logischerweise.
Klar, aber logisch.
Es ist schon so, dass man letztendlich ja seine konditionelle Fähigkeit natürlich beweisen muss, um in der nächsten Saison dann auch in den Ligen eingesetzt zu werden. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass man den Mannschaften ja auch irgendwo gerecht werden muss auf einem Niveau. Man kann ja nicht in der Bundesliga stehen und vom Mittelkreis aus pfeifen. Kann man schon, geht aber nicht. Also insofern ist es da natürlich zwingend notwendig, dass man da konditionell auf dem Punkt topfit ist.
Theoretisch würde es mit Sicherheit jeder weit bringen können. Wie realistisch ist es, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du mit 14 angefangen hast und die Stufen durchgemacht hast, wie realistisch wäre es für dich, jemals in der zweiten oder ersten Bundesliga zu pfeifen?
wenn ich wirklich mit 14 anfange. Es ist so, dass es natürlich, wie gesagt, nach oben hin immer, immer enger wird. Und auch, dass irgendwann das Leistungsprinzip nur noch an zweiter Stelle steht. Das wird immer so ein bisschen belächelt, aber es geht dann auch, gerade im DFB-Bereich, dann auch um Sportpolitik. Also dann will der Norddeutsche Fußballverband nicht schlechter dastehen als der Westdeutsche Fußballverband oder der Bayerische. Dann wird argumentiert über Mitgliedszahlen und dass da eine gewisse Vertretbarkeit sein muss.
Ein Proporz ist
genau,
quasi
richtig. Anderthalb. Ist natürlich offiziell nie so gesagt, aber letztendlich ist es so. Und je höher man kommt, desto mehr merkt man das auch, dass man da dann irgendwo an Grenzen stößt. Also wenn man ganz oben steht, dann ist es gut. Wenn dann noch der richtige Moment da ist, ist es noch besser. Es ist so, dass man, ich sag mal, in die Bezirksliga relativ einfach kommt, dass man von der Bezirksliga in die Landesliga, das ist alles Bezirk Hannover noch, dem das unterstellt ist, dass man da dann schon pro Saison noch so 3-4 Aufsteiger hat, je nachdem, hören welche auf, gehen welche runter, gehen welche in die Oberliga hoch. Davon hängt das dann auch ab, wie viele Plätze frei werden. Da wird es dann enger. Aus der Oberliga oder aus der Landesliga in die Oberliga steigt pro Jahr dann noch ein Schiedsrichter aus dem Bezirk Hannover aus. Ja, und in der Oberliga gibt es dann 3-4 Schiedsrichter, die in die Regionalliga gehen. Aber wir reden da über alle Schiedsrichter aus Niedersachsen. Insofern, das ist ein verschwindend geringer Teil. Und die oben pfeifen, pfeifen da zurecht, gar keine Frage. Aber es ist ein steiniger, es ist ein langer Weg.
Und das Nadelöhr scheint eng zu sein, um nach oben weiterzukommen.
Ja, insbesondere dann in den Regionalliga-Bereich, in die dritte Liga. Wir haben 5 Regionalligen momentan und so überschlagen 150 Schiedsrichter. In der dritten Liga sind es dann noch um die 25. Da ist dann das Nadelöhr ganz, ganz eng. Wenn man dann in dem Bereich ist, dann wird es wieder ein bisschen breiter, beziehungsweise dann ist es eingliedrig. Was aber nicht heißt, dass man dann von selbst aufsteigt. Da gehört dann viel Glück dazu, da gehören die richtigen Spiele dazu. Das ist allerdings unten auch schon so. Man wird beobachtet, an diesen Beobachtungen entscheidet sich letztendlich der Auf- und Abstieg. Da kann ich Glück haben, da kann ich ein schweres Spiel nach dem nächsten haben, dann werde ich besser benotet als jemand, der die ganze Saison normal zu leitende Spiele hat. Es ist dann auch viel Glückssache.
Politik und Proporz sind noch zwei Stichworte, die hebe ich mir aber für nach der nächsten Musik auf und die kommt von Creedence Clearwater Revival. Fortune in Sons, hier den Sportkalender bei Radio Tonkuhl. Sie hören den Sportkalender bei Radio Tonkuhle. Wir haben es kurz vor 11:30. Lennart Wecke bei uns zu Gast im Studio, der Fußballschiedsrichter hier aus dem NFV-Kreis Hildesheim. Lennart, wir haben uns darüber unterhalten, welchen Proporz und welche auch politischen Sachen dazu führen, dass ein Schiri auch weiter oben pfeift. In der ersten und zweiten Liga ist Bibiana Steinhaus die einzige Frau im Profifußball. Wie viele Frauen gibt es auf eurer Ebene? Und kannst du die Entscheidungen und generell die Kriterien des DFB diesbezüglich eigentlich selber nachvollziehen?
Also die Entscheidungen vom DFB sind so, dass dort gesagt wird, die Besten steigen auf. Ob das nun immer subjektiv mit dem übereinstimmt, was der Fernsehzuschauer oder der Zuschauer im Stadion mitnimmt, sei mal dahingestellt. Das ist mit Sicherheit nicht so. Darum geht es ja aber primär nicht. Nur weil ein Schiedsrichter permanent angemeckert wird, war er ja nicht zwingend schlecht. Oder wenn er gelobt wird, war er aus Schiedsrichtersicht nicht zwingend gut. Das ist nun mal auch so. Wir haben im Kreis auch relativ wenige Schiedsrichterinnen. Wir haben aber mit Irina Striemel zum Beispiel jemanden, die als Assistentin in der Frauenbundesliga eingesetzt wird und selber auch in der zweiten Bundesliga der Frauen pfeift. Wir haben also durchaus auch höherklassig Vertretene. Im Herrenbereich pfeift sie in der Landesliga. Wenn wir uns Bibiana Steinhaus angucken, ich denke, ihre Reputation spricht für sich. Sie hat WM-Finale der Frauen, sie hat das Champions-League-Finale der Frauen gepfiffen, ist Weltschiedsrichterin, viel mehr kann man nicht erreichen. Es wurde sich lange schwer getan, so war der Eindruck nach außen, sie aus der zweiten in die erste Liga aufsteigen zu lassen. Das war damals schon, das ist ein paar Jahre länger her, ja auch eine Diskussion, darf sie überhaupt in der zweiten Liga pfeifen? Auch das, da hat man sich schwer getan. Man hat ja auch das Beispiel mit Trainerinnen im Herrenbereich, da wird sich auch schwer getan. Woran das liegt, sei mal dahingestellt, das kann man schwer beurteilen, wenn man nicht in diesem Innerst Circle drin ist. Ja, es ist schwierig, es ist auch schwierig nach außen zu verkaufen, warum das so sein kann. In der dritten Liga pfeift mit Riem Hussein mittlerweile auch noch eine Frau. Insofern, es tut sich da was. Es sind aber, muss man auch sagen, mit Abstand die besten deutschen Schiedsrichterinnen, die dann im Herrenprofibereich unterwegs sind. Das wird sich hoffentlich ändern. Da wird es hoffentlich eine große Veränderung geben, denn es sollte nicht darum gehen, welches Geschlecht man nun hat, sondern es sollte ja darum gehen, dass die besten Schiedsrichter in den besten Ligen pfeifen. Das muss immer das oberste Kriterium eigentlich sein.
Der DFB sagte ja damals bei der Diskussion um Bibiana Steinhaus, es gäbe halt eben einfach nicht so viele Frauen, die auf diesem Niveau pfeifen würden, aber dass es genügend Schiedsrichterinnen gibt, die auch nachweislich gut pfeifen, ist auf der anderen Seite ja auch eine Tatsache. Selbst bei deinem Heimatverein, beim TuS Hasede, sind allein schon 2 Schiedsrichterinnen registriert. Also der Proporz, wie viel Schiedsrichterinnen es gibt, ist erheblich höher als denen man zugesteht, so gut zu sein, wie sie sein müssten.
Das ist mit Sicherheit auch so. Ich kenne da die Zahlen nicht, wie viele weibliche Schiedsrichterinnen wir haben. Da muss ich jetzt gerade passen. Insgesamt auf Deutschland bezogen, das könnte man in Relation setzen natürlich. Aber das ist ein sehr schwammiges Argument. Letztendlich, ja, ist auch abgedroschen, zahle ich gleich die 5 Euro. Die Wahrheit liegt auf dem Platz.
Das Phrasenschwein und, steht da drüben.
Genau, richtig. Und insofern, ja, das darf nicht das Kriterium sein, ob Mann oder Frau.
Kommen wir mal generell auch zu anderen Bundesliga-Schiris. Das Thema interessiert ja mit Sicherheit auch jeden Zuhörer. Die Schiris stehen unter einem Wahnsinnsdruck. Das wird, glaube ich, jeder irgendwie denen zugestehen auch. Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich sagt letztens in einem Interview mit der Zeit, ich beziehe Prügel. Wir Schiedsrichter werden in der Öffentlichkeit immer an dem gemessen, was wir falsch machen. Nie an dem, was wir richtig machen. Kannst du das nachvollziehen, diese Äußerung?
Das kann ich sehr wohl nachvollziehen und dem würde ich auch uneingeschränkt zustimmen. Es wird sich seltenst hingestellt und dann heißt es, ja, das war eine Top-Leistung vom Schiedsrichter. Natürlich gibt es das vereinzelt, aber es wird doch deutlich mehr dargestellt, was denn falsch gelaufen ist. Und was, wenn man dann mal von der sachlichen Ebene drauf guckt, gar nicht falsch war, sondern was in dem Moment einfach rüberkam, als unglücklich, als dann vielleicht auch durch die Vereinsbrille gefärbt, was jeder auch Schiedsrichter nachvollziehen kann, dass wenn man die Brille aufhat, man natürlich ein bisschen anders drauf guckt, aber aus sachlicher Sicht muss man sagen, viel ist zu Unrecht und viel ist einfach auch ja überspitzt dargestellt. Also die Spieler machen Fehler, die Schiedsrichter machen Fehler, da sind wir uns alle einig und Schiedsrichter machen auch mal schwerwiegende Fehler. Ein Stürmer trifft das leere Tor aber manchmal auch nicht. Wird sich nicht so drüber aufgeregt wie über eine vermeintliche Fehlentscheidung, für die es vielleicht gar keinen sachlichen Background gibt, sondern die einfach als solche wahrgenommen wird. Und es ist ja auch relativ einfach, an jemandem die Wut, den Frust auszulassen, an dem man immer sagen kann, hinterher, da können wir nichts dran ändern, der Schiedsrichter hat so gepfiffen, dass man dann auch ein bisschen von der eigenen Leistung ablenkt, ist natürlich ein ganz nettes Gimmick.
Da muss ich dazu sagen, der Schiri hat halt eben auch nie ein Heimspiel. Ist leider dann vermutlich der ausschlaggebende Punkt, warum manche auch im Stadion oder vor dem Fernseher auch denken, mit ihrem Beitrag für PTV oder für ihre Eintrittskarte haben sie ihre gute Erziehung irgendwo abgegeben.
Genau, und man hat ja immer in der Regel 11 Leute schon mal gegen sich auf dem Platz direkt, die einem erzählen, wie schlecht die Entscheidung jetzt war. Dann die Zuschauer der jeweiligen Mannschaft. Das ist natürlich auch so, dass die in der Regel nicht begeistert sind. Selbst bei klaren Entscheidungen mag das mal anders sein, aber in der Regel ist es dann doch so, dass gesagt wird, naja, der Schiedsrichter hat hier wieder daneben gelegen und der Druck medial ist natürlich enorm. Wir reden in der Bundesliga oder international über ein Milliardengeschäft, über milliardenschwere Unternehmen. Das muss man einfach auch sehen, die dann vielleicht auch mal von einem falschen Pfiff, der passiert, betroffen sind, der denen Millionen kostet. Das muss man auch immer sehen, auch wenn das natürlich die Fußballromantik ein bisschen kaputt macht. Aber letztendlich muss man das gerade im oberen Bereich im Kopf haben.
Der Druck auf einem Schiri, der öffentliche, der mediale Druck, führte 2011 zu einem schrecklichen Ereignis. Baba Grafatis Suizidversuch damals vor dem Spiel von Köln. Ich weiß gar nicht, wer die andere Mannschaft war, aber es war in Köln. Diese Dauerbeobachtung, jetzt noch Social Media dazu, ist das in irgendeiner Form vorprogrammiert und hausgemacht, dass Schiris unter diesem Druck auch zusammenbrechen? Wie erlebst du das?
Also Baba Grafati ist mit Sicherheit eine ganz dramatische persönliche Geschichte, die ohne Frage absolut in Tragik bisher kaum zu überbieten ist, zum Glück. Es ist natürlich so, mit Social Media, die Welt ist schnelllebiger geworden, das kriegen alle mit. Es ist einfach anonym, Kritik, auch völlig unsachliche und beleidigende Kritik zu äußern, die man jemandem nie ins Gesicht sagen würde.
Wenn die Impulskontrolle klemmt, ja.
Genau. Und das funktioniert in Social Media natürlich viel schneller und hat eine viel weitere Wirkung. Ein Schiedsrichter kann darunter zusammenbrechen. Es gibt nicht ohne Grund psychologische Betreuung beim DFB in den oberen Ligen, die den Schiedsrichtern gewährt wird. Auch eine Reaktion auf den Suizidversuch von Baba Grafati, der sicherlich eine ganz dramatische persönliche Geschichte auch ist.
Macht man sich im Zuge dessen persönlich auch etwas unnahbar und versucht man das von sich fernzuhalten? Man hat bei manchen Schiris ja auch, also wirklich wohlwollend ausgedrückt, manchmal das Gefühl, gerade wenn sie sich nicht äußern oder sich danach einfach ein bisschen trotzig äußern nach einem Spiel, wo sie nachweislich auch einen Fehler gemacht haben, dass sie sich so ein bisschen unreflektiert machen. Kann das passieren, wenn man den Druck auf diese Art und Weise entgegenhalten möchte?
Das kann mit Sicherheit passieren und Fehler werden mit Sicherheit angesprochen. Der DFB macht da gerade im Zuge des Videobeweises auch eine Wandlung durch, benennt Fehler jetzt auch klar öffentlich als Fehler. Das ist natürlich auch immer ein bisschen das Risiko, dass man den Kollegen, der dann gepfiffen hat, ein bisschen an den Pranger stellt. Was nicht heißt, dass man eine Fehlerkultur haben muss. Das ist ohne Frage so. Es ist halt immer auch die Frage, inwieweit man dann dem einen oder anderen sagen muss, du, pass auf, das, was du hier gemacht hast, war grottenfalsch. Ob es der günstigere Weg ist, sei mal dahingestellt. Aber dass ein Schiedsrichter sich natürlich irgendwo in einer Form auch schützen muss, auch für sich selber, ist sicherlich richtig. Und dass es Entscheidungen gibt, die schwer zu verkaufen sind, ist auch so. Und dass man ein Statement abgibt, das unreflektiert beziehungsweise aus der Emotion herauskommt, darf auch nicht das Stilmittel sein. Und deswegen ist es manchmal besser, nichts zu sagen, als etwas zu sagen und keiner versteht es letztendlich.
Haltet ihr selber in der Kabine, also wenn du mehrere Schiris hast, mehrere Schiri-Kollegen, haltet ihr selber auch Manöverkritik danach ab, in der Pause oder nach dem Abpfiff?
Also wir bereiten uns ja vor auf ein Spiel, da wird schon eine Absprache getroffen. Man weiß, zu welchen Paarungen man hinfährt, man weiß, was einen erwartet. Das gehört zur Spielvorbereitung auch einfach mit dazu. Genauso wie dann natürlich eine Auseinandersetzung in der Halbzeit dazu gehört. Und die darf und muss auch kritisch sein. Und dann muss man sich auch überlegen, okay, die und die Situation war jetzt nicht so gut gelöst. Oder aber das war besonders gut gelöst. Oder eben Spieler XY, den müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Der dreht ein bisschen frei. Das gehört auch dazu. Und eine Nachbesprechung nach dem Spiel natürlich auch logischerweise im höheren Bereich dann auch mit den entsprechenden Fernsehbildern. Entscheidungen, die falsch sind, sind falsch. Die werden auch so besprochen. Das dringt nicht immer nach außen und erzeugt dann so ein bisschen auch den Eindruck dieser Unnahbarkeit, dieser, naja, die Fehler gehen dir eh nicht zu. Dieser Eindruck kann entstehen und es gibt Beobachter im höheren Bereich, wird man häufiger beobachtet als im niedrigeren und auch da ist eine kritische Auseinandersetzung natürlich da. Und Fehler gehören dazu, Fehler muss man machen, Fehler kosten vielleicht auch mal den Aufstieg oder ganz bestimmt. Das ist natürlich bitter, aber letztendlich gehört eben auch das zur Wahrheit.
Ganz kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Kriegt ihr Vorgaben vom Verband, ob und wie ihr euch äußern dürft gegenüber der Presse nach einem Spiel?
Im höheren Bereich auf jeden Fall. Ja. Das gibt es schon. Im niedrigeren Bereich gibt es Richtlinien, die gibt es. Es gibt aber jetzt nicht so, dass man dann in irgendeiner Form nach dem Spiel direkt Rücksprache hält.
Ganz kurz noch ein bisschen Musik. Videobeweis war aber gerade eben schon das Stichwort. Aber die Musik kommt erstmal von Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Hitch. Hold tight. Wir haben es 11.36 Uhr bei Radio Tonkuhle. von 39 bei Radio Tonkuhle, Sie hören den Sportkalender mit dem Thema Schiriwesen im Amateurfußballbereich. Lennart Wicke bei uns nach wie vor zu Gast hier am Mikrofon, der Schiri aus dem NLV-Kreis Hildesheim. Ganz großes Thema beim Schiedsrichterwesen aktuell, auch im Profibereich, ist natürlich der Videobeweis, der jetzt in einer Saison etabliert ist. Würdest du dir selber als Schiri in der Bezirksliga zum Beispiel auch solche technischen Hilfsmittel wünschen?
Was heißt, ich würde sie mir wünschen? Es würde das Leben auf gar keinen Fall einfacher machen in der Bezirksliga. Das sei mal ganz klar formuliert. Nein, ich brauche sie auf diesem Niveau nicht. Ich kann verstehen, warum es eingeführt wurde in Bundesliga und Champions League und auch bei der WM. Natürlich ist es schwierig und das liegt einfach auch daran, es gibt Schwarz-Weiß-Entscheidungen wie Abseits. Die gibt es, ja oder nein. Und dann gibt es ganz viele graue Entscheidungen. Und diese graue Entscheidungen sind die, die letztendlich dazu führen, dass es diese Diskussion gibt. Dass, wenn man eine Umfrage startet, 60-40 Antworten entstehen und der Schiedsrichter muss sich eben auf eine Seite stellen. Und dass dann wieder einige das anders sehen, ist sicherlich so. Und das ist das Problem an der Geschichte. Und das ist ein Problem, das gab es schon immer. dass eben gesagt wurde, naja, das ist ja eine ganz klare Entscheidung und die war es nie. Und trotzdem wurde sie als solche dargestellt und das wird jetzt durch Bilder untermauert, dass es eben eine vermeintlich klare Entscheidung ist, für die es dann Gründe gibt, warum der Schiedsrichter sich aber so entscheidet. Es gibt klare Sachen, die, ja, ein Foulspiel, es geht in die Beine, dann ist es auch relativ eindeutig. Es ist aber so, dass es halt schwierigere Entscheidungen gibt. Wie war das jetzt, eine rote Karte? War es jetzt eine gelbe Karte? Man kann für beides Argumente finden. Und dann sagt die eine Partei natürlich, naja, war eine klare rote Karte. Die andere Partei sagt, nee, klare gelbe Karte. Und egal, wie du dich als Schiedsrichter entscheidest, du hast auf jeden Fall dann die andere Seite schon mal gegen dich. Und das ist bei dem Videobeweis nicht anders geworden.
Es ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch alles noch in der Findungsphase, auch wenn man jetzt schon nach einer Saison sagen würde, es musste eigentlich besser laufen. Aber es gibt viel Wirrwarr auch in der aktuellen Saison um das strafbare Handspiel. Es gibt kaum einen Spieltag, wo darüber nicht mehrfach diskutiert wird. Woran liegt das? Sind die Schiris noch mit dieser Übergangs- oder Einführungsphase immer noch überfordert oder werden sie vom Verband eher alleingelassen, was die klaren Regeln angeht?
Also da muss man sagen, dass die Handspielauslegung keine neue Diskussion ist, die durch den Videobeweis entstanden wäre, sondern diese Diskussion gibt es schon Ewigkeiten. Das liegt auch daran, dass die Regelauslegung ja etwas sportlich ist, dass es eben nicht so ganz klar vermittelbar ist, warum ist das eine jetzt ein Handspiel, warum ist das andere kein Handspiel. Es gibt da Gründe für, wenn man sich den Ball zum Beispiel selber an den Arm köpft, wenn er abprallt vom Oberschenkel, und von da gegen die Hand springt, dass man das eher nicht pfeift, das muss man wissen. Aber es ist natürlich schwierig, was ist jetzt eine Verbreiterung der Körperfläche, was ist Absicht, was ist keine Absicht. Ein Begriff, mit dem wir uns als Schiedsrichter sowieso ganz schwer tun in jedem Bereich, weil wir können in die Köpfe der Spieler nicht reingucken, ob der das nun so wollte oder nicht. Es gibt Handspiele, klar, wenn der Arm oberhalb der Schulter ist, dann brauchen wir wenig darüber zu reden, dann ist das keine natürliche Handhaltung mehr. Und alles andere ist Ermessenssache und das wird auch, egal wie diese Handregel definiert wird, sie soll reformiert werden, dann ist immer die Frage, löst das alle Fragen? Nein, löst es nicht. Und ein Niko Kovac hat gesagt, naja, wir brauchen keine Flanken mehr üben, wir lupfen einfach nur noch den Ball im Strafraum an die Hand vom Gegner und irgendwann pfeift er schon. Ist sicherlich sehr überspitzt dargestellt, ist aber eine Sache, die im Moment sicherlich so rüberkommt. Es gibt die einheitliche Handregel nicht, weil man es auch nicht schaffen wird, jede Bewegung in irgendeiner Form zu definieren.
Das Problem ist, glaube ich, eher, dass den meisten Zuschauern, gerade am Fernseher, es immer so vorkommt, als gäbe es keine klare Linie und dass einmal so gepfiffen wird. Und man das Gefühl hat, dieselbe Situation wird in einem Spiel so und im nächsten vollkommen anders bewertet. Das ist, glaube ich, eher das Unbefriedigende an der jetzigen Situation.
Und das passiert eben ja auch. Ja. Das hatten wir am letzten Spieltag auch. Und da hat Dr. Jochen Drees, der Projektleiter beim DFB für den Videobeweis, ja auch gesagt, dass das eine kein Handspiel war. Und dass eben vergleichbare Szenen natürlich gleich ausgelegt werden sollten, ist, denke ich, auch klar. Nur es gibt dann eben zwei unterschiedliche Schiedsrichter, die entscheiden auf dem Platz. Und dann sind wir wieder bei dem Bereich, es sind Menschen und die nehmen das anders wahr.
Und das Problem ist, im Gegensatz zu dir im Amateurbereich, es sehen nachher alle den Fehler im Fernsehen und bei dir sieht ihn vermutlich keiner mehr.
Nee, das ist definitiv so und ja, es ist halt auch immer eine Frage der Perspektive. Auch die fließt mit rein, auch die fließt im Videobeweis mit rein. Wenn ich die Kamera gegenüberliegend vom Schiedsrichter habe, ja, dann hat die Kamera natürlich einen anderen Blick. Und dann muss ich auch sagen, ja gut, das sehe ich aus der Position auch und das würde der Schiedsrichter auch sehen, wenn er da stehen würde. Kann er aber nicht. Er kann ja nicht hinter der Situation stehen. Also er kann nur an einer Stelle stehen und hat den Blickwinkel, den er hat. Das muss man berücksichtigen. Das wird häufig nicht berücksichtigt, weil es eben auch, ja, das ist diese Geschichte mit den sachlichen Informationen, da dann nicht so die Rolle spielt. Und er wird gesagt, wie kann er denn das Foul nicht pfeifen? Er konnte es nicht pfeifen, weil er es nicht sehen konnte auf der Position, auf der er stand, obwohl er da gut stand.
Dann ist halt eben immer nur die Frage, ob er dann die Möglichkeit ausschöpft, wenn er die technischen Möglichkeiten hat, es sich dann nachher nochmal am Bildschirm anzusehen oder ob er das nicht tut und warum er es nicht tut. Das kann dann, da gibt es sehr viel Diskussion und mit Sicherheit wäre etwas mehr Sachlichkeit auf allen Seiten dort, vor allen Dingen auf der Zuschauerseite und der Spielerseite mit Sicherheit sehr vonnöten.
Ich sehe auch ein Problem der Transparenz. Also
genau,
das warum kriegen die Stadionzuschauer die Bilder nicht? Da wird mit argumentiert, dass nicht alle Videoleinwände gleich wären. Das ist besser geworden mit der Transparenz. Immerhin steht jetzt mal an der Anzeigetafel, was überhaupt überprüft wird. Aber ich frage mich dann, warum geht sowas bei einer WM, warum geht sowas in der Champions League, warum geht es dann in der Bundesliga plötzlich nicht mehr?
Ja, das müsste jetzt die Frage an den DFB vermutlich
gerichtet genau, werden. Genau, diese Frage werden wir hier heute
bei nicht.
Radio Tonkuhle eher nicht beantworten können.
Wir klären aber noch andere Fragen nach einer ganz kurzen Musik von ABBA, Waterloo. Wir haben es 11:48 Uhr im Sportkalender dabei, Radio Tonkuhle. Unser Gast nach wie vor, Lennart Wicke, der Schiri hier aus dem NFV-Kreis Hildesheim im Amateurfußballbereich. Lennart, wir haben auch schon sehr viel über Reaktionen und auch über Emotions- und Gefühlsausbrüche auch schon natürlich auch gesprochen bei Fehlentscheidungen von Schiris auf Seiten der Trainer, der Spieler und auch der Zuschauer. Das Thema ist hier im Kreis ja durchaus recht präsent, was auch gewisse Exzesse auf Fußballplätzen im Amateurbereich angeht. Vor 3 Jahren hatten wir den NFV-Kreisvorsitzenden Detlef Winter hier zu Gast im Studio und haben ihn dazu auch befragt, zu Spielabbrüchen, zu Momenten, wo auf dem Platz wirklich die Sau los ist und wo auch Straftaten begangen werden. Bevor du dich dazu äußerst, ich würde ganz gern kurz auch den Zuhörern nochmal ein kurzes Replay geben, was Detlef Winter damals hier zu diesem Thema gesagt hat.
Die Dinge, auf die Frage abzielten, sind eigentlich gar nicht so sehr die Sachen, die auf dem Platz passieren, sondern eher am Rande, also auf den Zuschauertribünen. Dort ist es schon nicht mehr nur mit Treten und vielleicht mal ein bisschen Faulen abgetan. Dort werden Straftaten begangen. Wie habt ihr das im Blick? Habt ihr Leute, die zu den Spielen gehen?
Straftaten wüsste ich also nicht, dass mal eine Straftat begangen wurde. Sicherlich das Abbrennen von Pyrotechnik. Da haben wir also mal im letzten Jahr 2, 3 Fälle gehabt und denen haben wir ordentlich welche übergebrummt. Und am Rande der Spielfelder sicherlich. Man muss immer wissen, wenn bei einem Fußballspiel da vielleicht 50, 60, 70 Zuschauer sind oder sogar über 100, dann wird auch Alkohol getrunken und Alkohol enthemmt die Leute ein wenig und dass einige dann meinen, sie könnten dort ihren Alltagsfrust abladen und Schiedsrichter beschimpfen oder Spieler attackieren. Da sind wir schon sehr wachsam und wenn wir sowas merken, dann schreiten wir da auch ein. Auch wenn ich auswärts spiele, jeder Verein ist für seine Zuschauer zuständig. Und wenn wir merken, dass auch die auswärtigen Zuschauer sich nicht benehmen können, dann wird auch der Verein, zu dem die Zuschauer gehören, bestraft.
Dann nehmen wir doch mal die Spiele, bei denen ihr nicht am Spielfeld dran steht. Unser Anlass war natürlich auch für dieses Gespräch hier. Wir hatten im letzten Jahr 2 Vertreter von Concordia Hildesheim hier zu Gast im Studio, die mit erschreckenden Aussagen aufwarten konnten, welcher Rassismus ihnen entgegenschlägt. Vielleicht hören wir noch mal ganz kurz rein, was damals Danilo Laubinger hier bei uns im Interview gesagt hat und sagst einfach was dazu, was deiner Ansicht nach in diese Aussage passt. Es ist alles im Rahmen in Hildesheim.
Also verunsichert, würde ich mal sagen, ist man schon dann. Weil wenn man dann wirklich rund um die Uhr mit irgendwelchen Sprüchen beleidigt wird, man hat dich vergessen zu vergasen und so welche Sachen, habe ich persönlich selber schon erlebt, da denkt man sich dann halt wirklich manchmal, in welcher Zeit wir leben. Und ich sage mal so, für uns Jüngere ist es schon hart, aber man muss ja auch wirklich dann halt mal in die Geschichte zurückgucken, was dann da damals passiert ist, jetzt auch mit unseren Vorfahren.
Danilo Laubinger vom FC Concordia Hildesheim und ich habe das Wort Straftaten bereits schon in den Mund genommen. Dein Satz.
Ja, ich spreche auch öfter mit Tino Laubinger und ich verstehe auch seinen Zorn. Auch den Zorn der Concorden, wenn sie dann beschimpft werden als Zigeuner, wenn sie dann beschimpft werden mit diesen Worten, wie sie hier gefallen sind, das geht natürlich nicht, das ist ganz klar. Die Schiedsrichter sind schon sensibilisiert, diese Dinge dann auch aufzuschreiben. Und wenn man mal in die Rechts- und Verfahrensordnung des Verbandes hineinschaut und guckt, welche Strafen es für sowas gibt, dann ist rassistische Beleidigungen der Punkt, der am höchsten bestraft wird.
Wird es denn aber
bis
auch
zu 5.000 Euro, wenn es der Schiedsrichter hört und aufschreibt, wird das auch bestraft. Selbstverständlich wird es dann bestraft.
Sind dir persönlich Fälle bekannt, wo das schon vollstreckt worden ist?
Hat es öfteren schon gegeben. Ist auch ein ganz sensibles Thema. Und wie sensibel das Thema ist, erkennt man daran, dass alle diese Dinge auch an den DFB gemeldet werden müssen. Dort werden also Listen geführt darüber, was in den einzelnen Kreisen passiert. Aber wie gesagt, wir sind natürlich immer darauf angewiesen, dass die Schiedsrichter es aufschreiben. Nicht? Wenn irgendjemand sagt, da hat der mich beleidigt, dann ist das immer schwer nachzuvollziehen. Wird das jetzt mal so gesagt oder war es wirklich so, nicht? Also der Einzige, der es letztlich und endlich zu Papier bringen kann, wo wir dann auch Möglichkeiten haben, es zu ahnden, ist der Schiedsrichter.
Ansonsten gibt es niemanden, was praktikabel wäre, ihm jemanden zur Seite zu stellen.
Weil wenn jemand vom Verband da wäre und würde das hören, würde es natürlich genauso sein, nicht? Das ist ganz klar.
Soweit also Detlef Winter, der NFV-Kreis Hildesheim-Vorsitzende, vor 3 Jahren bei uns hier im Gespräch. Lennart, du als aktiver Schiri, was würdest du zu seinen Worten sagen?
Also ich muss mich dahingehend anschließen, dass das ein hochsensibles Thema ist, gar keine Frage, dass da Worte jetzt von Dino Laubinger zitiertes oder der O-Ton ein Fall ist, der nicht mehr nur irgendwie unter den Bereich der Bagatelle fällt, sondern das ist eine hochdramatische Aussage. Das Problem, was ich als Schiedsrichter habe, und da zielt Detlef Winters Aussage ja ein bisschen drauf, na klar melde ich das, na klar ergreife ich Sanktionen im Spiel, wenn ich das mitkriege, und genau da sind wir bei dem Problem. Ich stehe in der Mitte, ich habe die Aufgabe, mich in dem Moment aufs Spiel zu konzentrieren. Wenn dann da Aussagen in die Richtung fallen, müssen sie so laut und deutlich sein oder sie müssen als transparent gezeigt werden, dann kriege ich sie mit. Ich kriege sie auch mit, wenn ich da gerade in der Nähe stehe. Was aber häufig passiert, und das passiert auch, wenn man die Spieler fragt, es passiert viel untereinander. Es passiert so, dass wir als Schiedsrichter das gar nicht mitkriegen sollen in dem Moment. Und die Mannschaften wissen auch, wie das funktioniert. Es also nur auf die Schiedsrichter abzulasten, das ist schwierig und eigentlich auch nicht praktikabel. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Mannschaften so etwas melden. Und dann kommt es eben im Zweifel zu einer Sportgerichtsverhandlung, in der das geklärt werden muss. Also nur den Schiedsrichter darauf oder das auf die Schiedsrichter zu legen, das ist sicherlich kein guter Ansatz und auch kein möglicher Ansatz.
Lässt der NLV euch als Schiris damit ein bisschen alleine? Wird das Problem verharmlost auf eine gewisse Art und Weise? Oder hat der NLV als Verband das überhaupt im Griff auf die Art und Weise, wie er es angeht?
Der NLV, dem muss man sagen, er kann nicht bei jedem Spiel dabei sein. Das ist, denke ich, auch klar. Und sollte bei gewissen Spielen, wo man weiß, es gibt eine Brisanz, da mal präventiv vor Ort sein. Das würde man sich wünschen.
Das war jetzt ein Konjunktiv.
Genau. Vielleicht zwei. Ich als Schiedsrichter habe es bisher noch nicht erlebt, dass vom NLV jemand da war. Entweder hat er sich mir nicht vorgestellt oder aber es war keiner da. Insofern ist es so, dass man da schon sagt, da würde an der einen oder anderen Stelle es helfen, wenn jemand da wäre, der einfach einen Blick drauf hat. Denn wir wissen auch, wenn jemand da ist und auch wenn der entsprechend gekennzeichnet ist, dann wissen die Mannschaften auch, was jetzt passiert, wenn wir uns daneben benehmen. Und das ist einfach auch ein Signal nach draußen. Und das fehlt.
Die Zustände sind ja stellenweise wirklich erschreckend. Es gab in den letzten Jahren sehr viele Vorfälle. Der Faustschlag gegen den Berliner Schiedsrichter. In der Niederlande wurde ein Linienrichter sogar zu Tode geprügelt von Zuschauern. Wie erlebst du sowas selber aus der Ferne? Wird das eher schlimmer? Ist der Respekt komplett verloren gegangen? Was kann man dagegen überhaupt tun, deiner Ansicht nach? Jetzt wirklich an Maßnahmen nicht nur aufschreiben und dann nachher zur Meldung bringen. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, die du sehen würdest?
Wir reden auch über einen gesellschaftlichen Trend, eine gesellschaftliche Entwicklung, die das sehen wir nicht nur im Fußball, nicht nur gegenüber Schiedsrichtern, sondern wir sehen es auch gegenüber Polizei, Feuerwehr. Wir müssen es mal so groß machen, dass dort der Respekt gegen Autoritäten einfach ein Stück weit verloren geht. Das ist im Fußball nicht anders. Wir sind auch in einem Bereich des Internets, Social Media, in dem auch viel mehr bekannt wird, als es sicherlich in vorigen Zeiten war. Das soll jetzt überhaupt nichts kleinreden. Jeder Vorfall da ist erschütternd, dramatisch und hoch zu verurteilen. Die Strafen. Ich meine, wenn ich höre 5.000 Euro Geldstrafe, ja, das ist gut und schön. Das ist auch etwas, was dem Verein im Zweifel auch wehtut. Aber wir wissen auch, wie das mit Maximalstrafen läuft. Die werden eben selten verhängt. Und man muss dann auch mal über Spielsperren reden. Und da kenne ich aus Hamburg Fälle, da sind Spieler bis zu 5 Jahren zu sperren. Und das ist möglich. Das wird in Niedersachsen anders geregelt. Also ich selber wurde auch einmal Opfer so einer Prügelattacke. Der Spieler ist für 3 Jahre gesperrt worden. Da war nichts mehr mit Fußball für den.
Das würde jetzt schon die nächste Frage eigentlich vorwegnehmen oder die Antwort darauf, was das Heftigste war, was du jemals erlebt hast. Demnach nehme ich an, dass das so in diese Kategorie passte.
Genau, das war auch in meiner Anfangszeit mehr oder weniger. Das war schon im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlag ins Kontor. Das sind schon Momente, wo man sich überlegt, warum mache ich das? Mache ich das weiter? Was soll das? Also warum stelle ich mich hier hin und werde noch umgehauen?
Aber du bleibst dabei, du bleibst dem Kreis Hildesheim als Schiri erhalten, hoffentlich.
Ja, aber selbstverständlich. Das ist ja nun zum Glück auch schon ein paar Tage her. Man hat es wegreflektiert. Aber es ist natürlich ein Fall, der irgendwo auch zeigt, warum es auch schwierig ist, Schiedsrichter zu halten. Ich meine, auch das sind Extremfälle, die du aufgezählt hast, der mich da betroffen hat. Aber es geht bei einfacheren Meckereien los, die ein 14-Jähriger vielleicht anders wegsteckt als ein 30-Jähriger. Nämlich gar nicht. Und dass der sich da hinstellt und sagt, was soll das? Warum mache ich das? Ich mache das nicht mehr. Ich stelle mich doch hier nicht hin und mache mich zum Horst und dafür geht mein Sonntag drauf.
Es ist ein ganz schwieriges Thema, auch ein dramatisches Thema, aber ich muss leider auf die Uhr gucken. Wir haben es kurz vor 12, unsere Zeit geht wirklich langsam hier aus. Aber vielleicht zum Ende nochmal eine Frage, die auch für dich mit Sicherheit auch mit der Begeisterung des Schiri-Wesens zu tun hat, um jetzt mal ganz krass das Thema wechseln zu müssen auch. Welches Spiel wäre denn mal dein Traum, was du pfeifen würdest?
Ja, das ist keine ganz einfache Frage, weil irgendwie jedes Spiel so seinen Reiz hat. Und es natürlich, man hat das geträumt davon, mal in einem Bundesliga-Stadion zu stehen. Dass das nicht funktioniert, ist realistisch, aber das wäre natürlich etwas gewesen, wo man sagt, ja, natürlich, mal ein Bundesligaspiel zu pfeifen, mal in der Champions League zu stehen, mal diese Hymne zu hören und man ist selber mittendrin. Natürlich sind das so Träumereien, die man hatte, aber da muss man realistisch sein, dass diese Träume definitiv nicht mehr erreicht werden und dementsprechend bin ich einfach Fußballer wie jeder andere Fußballer auch und freue mich auf die nächsten Spiele, so abgedroschen das jetzt klingt.
Wann ist das nächste Spiel oder was ist das nächste Spiel bei dir? Ganz kurze Antwort.
Am kommenden Sonntag in der Bezirksliga in Stadt Oldendorf.
Gut, das war es jetzt auch allerdings mit der letzten Frage schon. Wir haben nur 30 Sekunden. Lennart, ganz, ganz vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Sehr gerne.
Und liebe Hörer, ich möchte mich von Ihnen jetzt schon mal in aller Eile wirklich auch verabschieden, weil, wie gesagt, ab 12 Uhr geht es hier weiter mit der Sendung Jazz Today hier auf Radio Tonkuhle in wenigen Sekunden. Mein Name ist Marco Bolz und ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.